Der Predigttext für den heutigen Sonntag, der steht im Römerbrief im 15. Kapitel. Ich lese die Verse von 4 bis 13. Und alles, was einst geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch Geduld und durch den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott der Geduld und des Trostes schenke euch die Einmütigkeit, die Jesus Christus entspricht, damit ihr Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, einträchtig und mit einem Munde preist. Darum nehmt einander an, wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Denn das sage ich, Christus ist um der Wahrhaftigkeit Gottes willen Diener der Beschnittenen geworden, damit die Verheißungen an die Väter bestätigt werde. Die Heiden aber rühmen Gott um seines Erbarmens willen. Es steht ja auch in der Schrift, darum will ich dich bekennen unter den Heiden und deinem Namen Lob singen. Und an anderer Stelle heißt es, ihr Heiden, freut euch mit seinem Volk. Und es heißt auch, lobt den Herrn, alle Heiden, preisen sollen ihn alle Völker. Und Jesaja sagt, kommen wird der Spross aus der Wurzel Isais, er wird sich erheben, um über die Heiden zu herrschen, auf ihn werden die Heiden hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude, mit allem Frieden im Glauben, damit ihr reich werdet an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. Soweit dieser Text des Apostels Paulus. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe den Text jetzt ja zu Hause ein paar Mal gelesen. Beim ersten Mal, muss ich gestehen, war ich auch so ein bisschen verwirrt. Und ich musste ihn ein paar Mal lesen, bis mir so das eine oder andere deutlich geworden ist an dem Text. Da ist von Geduld die Rede in diesem Text und von Trost, den Gott uns schenkt. Und dann kommen da 4 Zitate aus dem Alten Testament vor. Was will Paulus eigentlich sagen hier an dieser Stelle? Und ich denke, im Grunde geht es um ein einziges Thema, um die Hoffnung. Die taucht ganz am Anfang vor und am Ende, wie in so eine Klammer ist dieser Text eingepackt, in diesen Gedanken, dass Gott Hoffnung schenkt. Hoffnung ist der Grund, der alles trägt. Ich habe von einem Missionar gehört, der in Papua-Neuguinea gearbeitet hat, und seine Aufgabe war es, die Bibel für die Eingeborenen zu übersetzen. Und er ist an einer Stelle arg in Bedrängnis gekommen, weil es in der Sprache dieses Volkes eigentlich kein Wort für Hoffnung gab. Er wusste nicht, was er da machen sollte. Und dann ist das Tragische passiert, dass sein neugeborenes Kind gestorben ist. Er musste es mit eigenen Händen das Grab ausschaufeln. Und ein eingeborener Junge sah ihm dabei zu. Und er sagte, ich sehe dich gar nicht weinen. Und der Vater des Kindes antwortete, wir werden uns einmal wiedersehen, unser Kind und wir. Unser Kind ist jetzt bei Gott. Und da hat der Junge dann geantwortet, ja, davon habe ich schon gehört. Ihr Christen schaut über den Horizont hinaus. Und an der Stelle wusste der Missionar, wie er das Wort Hoffnung in der Sprache dieser Eingeborenen übersetzen konnte. Über den Horizont hinausschauen. Hoffnung, das hat etwas mit Zukunft zu tun, mit unserer Zukunft, mit dem, was wir erwarten. Ich denke, da gibt es unterschiedliche Arten von Hoffnung oder unterschiedliche Arten von Zukunft, von den Dingen, die wir so ins Auge fassen, die wir erwarten, vielleicht wenn wir auf den Jahreswechsel jetzt schauen, in diesem Blick, da haben wir vielleicht so manche Idee, so manchen Wunsch, so manche Sehnsucht, die sich mit unserem Leben verbindet. Ich denke, wenn wir an unsere Gemeinde denken, auch da verbindet sich vielleicht so manche Frage oder so manche Hoffnung, wie wird das mit dem Anbau weitergehen, den wir ja eigentlich irgendwann mal machen wollen hier hinter uns auf der grünen Wiese. Wie wird das weitergehen? Werden wir unseren Glauben weiter mutig bekennen? Wir haben im nächsten Jahr noch die Bestätigung neuer Ältesten vor uns. Wie wird das werden? Wir haben das eben in den Abkündigungen gehört, die Entscheidung über eine offene Jugendarbeit in unseren Räumlichkeiten, die steht an. Wie ist das überhaupt mit unserer finanziellen Lage? Wie wird das da weitergehen? Wird unsere Gemeinde weiter wachsen? Wir können uns darüber freuen, dass sich wieder drei junge Menschen zur Taufe gemeldet haben. Wir werden also, so wie das ausschaut, Anfang nächsten Jahres wieder ein Tauffest haben. Ich denke, das ist ein Grund zur Freude. Und alles letztlich keine Selbstverständlichkeit. Und Zukunft und Hoffnung vielleicht in unserem privaten Leben, in Familie, Beruf, Schule. Ich denke, da gibt es manches, wo man über die Zukunft nachdenken kann und Fragen stellen kann. Und dann gehört da vielleicht auch noch das dazu, was wir so gar nicht mehr in der Hand haben. Dinge, die völlig unerwartet über uns hereinbrechen können, die unsere Planungen durcheinander bringen. Und das Zweite, wenn es um Hoffnung, wenn es um die Zukunft geht, und ich glaube, das ist eigentlich das, wovon Paulus hier im tieferen Sinne spricht, das ist Gottes Zukunft, die er mit uns, mit der Gemeinde hat. Das ist der Blick hinter den Horizont oder über den Horizont hinaus. Das heißt, das, was Gott mit uns vorhat in der Zukunft. Er hat das schon längst bereitet. Im Epheserbrief lesen wir das von Anbeginn oder vor Grundlegung der Welt. Hat Gott unsere Zukunft eigentlich schon bereitet für jeden Einzelnen von uns, dass er uns zu Jesus rufen will und in seine Gegenwart, in ein Leben mit ihm führen will. Von Anbeginn der Welt an, im Advent, in dieser Zeit der Erwartung, ja, und auch der Buße vor Gott, so ist diese Zeit ja gedacht, macht man sich das vielleicht bewusster als zu anderen Zeiten. Gott hat eine Zukunft für uns bereit, eine Zukunft, auf die wir zugehen. Und diese Zukunft, ja, wenn man darüber nachdenkt, wann hat die eigentlich begonnen? Vielleicht kann man da so verschiedene Etappen nennen. Vor Grundlegung der Welt hat Gott sich über unsere Erlösung Gedanken gemacht. Ist sicherlich ein Gedanke. Man kann, wenn man hier diesen Text sieht, da geht es ja relativ stark auch um den Kontrast in der römischen Gemeinde zwischen Juden und Heidenchristen. Da ist zunächst einmal einfach dieser Punkt, an dem Gott sein Volk Israel, das alte Bundesvolk, erwählt hat. Dieses unscheinbare, kleine Volk. Gott hat eine Berufung ausgesprochen. Dieses kleine Häuflein von Menschen inmitten politischer und wirtschaftlicher, starker, ja, Umgebenden, eigentlich ein Winzling, ein Zwerg. Angefangen hat es mit einer Familie, mit Abraham. Aber mit diesem Winzling, mit diesem Wenigen setzt Gott einen Anfang, weil er sagt, ja, aus diesem Volk soll das Heil für die ganze Welt kommen. Das war der Gedanke, das war der Plan, den Gott sich gefasst hat. Ganz klein, ganz unscheinbar fängt es im Endeffekt an. Und er macht diesen kleinen, unscheinbaren Anfang, er macht Israel zum Hoffnungszeichen für die ganze Welt. Es kommt nicht auf die Größe und auf die Macht an, aber Gott ist da, der dahinter steht, er hat diesen Bund geschlossen. Und das ist der Grund letztlich, dass wir als Menschen Hoffnung haben können. Gott hat diese Zukunft bereitet, seine Zukunft für uns. Angefangen hat es damit, dass Gott einzelne Menschen herausgerufen hat und in die Gemeinschaft mit ihm gestellt hat. Und sein Reden zu uns macht uns das deutlich, dass wir einen kleinen Blick wenigstens hinter den Horizont werfen dürfen. Für uns heute, woher wissen wir das? Dass sich das keiner ausgedacht hat oder einfach eingebildet hat. Paulus gibt in seinem Brief den Römern und damit uns eine Antwort. Das, was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage, die unser Leben grundsätzlich beeinflussen kann und soll. Ich weiß nicht, ob das letztlich alles logisch erfassbar und verstehbar ist, aber Gott sagt uns hier zu, dass durch die Schrift, durch das, was uns überliefert ist von den Gläubigen damals, durch die Bibel, dass wir dadurch diese Hoffnung fassen dürfen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. In diesen Überlieferungen in der Bibel, sie machen uns Mut, Gott zu vertrauen, uns an ihm festzuhalten, unsere Hoffnung auf ihn zu setzen, auf die Zukunft, die er uns in seinem Wort verspricht. Und ich denke, genau das ist der Grund, weswegen Paulus hier so viele Zitate dann einfach der Reihe nach nochmal anspricht aus dem Alten Testament. 4 Zitate, die einfach so kommentarlos nacheinander noch einmal kommen. Denn die Heilige Schrift, die Bibel, das ist das, was uns im Endeffekt Trost spendet. Da, wo der Trost, den wir Menschen vielleicht geben können, versagt, wo wir letztlich nichts mehr zu sagen haben, da kann Gott durch sein Wort uns trotz allem noch Hoffnung schenken. Die Bibel sagt uns, was Gott für uns tut. Sie sagt mir, wer ich bin. Und ich denke, sie tut es in einer Weise, wie wir das vielleicht untereinander mit einem Blick in den Spiegel oder in den Personalausweis oder wenn ich mit dem einen oder anderen von euch rede und der mir dann sagt, was er an mir sieht, was ihm gefällt und was ihm nicht gefällt. Ich denke, der Blick, den Gott uns erlaubt, der ist tiefer und umfassender als das, was wir uns selbst sagen können oder was wir selbst an uns wahrnehmen. Wer bin ich? Was tut Gott für mich? Wie denkt Gott über mich? In diesen Versen kommt ein Gedanke raus, den wir vielleicht oft gar nicht so bewusst wahrnehmen. Gott hat sein Heilshandeln auf dieser Welt angefangen damit, dass er das Volk Israel erwählt hat. Aber, und das Schöne ist, in diesen Versen, die ja aus dem Alten Testament stammen, geht Gott schon über das hinaus, was für die Juden lange Zeit ja felsenfeste Überzeugung war, dass Heil eigentlich nur für Israel gilt. Darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen. Das Zitat, das stammt aus dem Psalm 18. Schon im Alten Testament ist die Rede davon, dass die Heiden, so hat Luther das übersetzt, eigentlich steht da das Wort für Völker, für Nationen, also alle anderen außer Israel auch. Auch die sollen Gott loben. Das sind ganz feste Gedanken, die auch im Alten Testament schon verwurzelt sind. Aus dem 5. Buch Mose, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk, Israel und die Heiden gemeinsam. Nochmal ein Psalm 117, lobt den Herrn alle Heiden, preiset ihn alle Völker. Und dann die große Verheißung aus Jesaja 11, er wird kommen, der Spross aus der Wurzel Isais, und wird aufstehen, um zu herrschen über alle Heiden, und auf ihn werden die Heiden hoffen. Ich denke, in diesen Versen wird das schon deutlich, wie Gott all das zusammenbringen will. Diese Heilsverheißung für das Volk Israel, verbunden mit dem, was wir als Heiden, als Nationen, die eigentlich nicht in diese ursprüngliche Heilslinie hineingehören, dass Gott uns an dieser Stelle, uns allen, das Heil anbietet, den Segen, die Erlösung. In diesen Zitaten wird uns das deutlich, wer wir sind. Ursprünglich nicht zu diesem auserwählten Volk gehörig, aber dann im Endeffekt doch. Gott hat durch Jesus Christus, der in diese Welt gekommen ist, ein großes Volk sich erwählt, die an ihn glauben dürfen, die ihm nachfolgen dürfen und die seine Kinder sind. Wir alle gemeinsam dürfen Gott loben, wir dürfen Gott preisen und wir dürfen zu diesem auserwählten Volk gehören. Kommen wird der Spross aus der Wurzel Isais und er wird aufstehen, um zu herrschen. Und wir alle werden auf ihn hoffen. Das sind die Zitate, die Paulus hier bringt aus dem Alten Testament, um uns deutlich zu machen, wie unsere Hoffnung aussieht. Es geht um eine Hoffnung, die in der Gemeinschaft mit Jesus Christus ja ihre Berechtigung hat, ihre Existenz hat. Jesus ist als der Retter dieser Welt gekommen, um eben alle Menschen zu erlösen, um allen Menschen zu dienen, um für alle Menschen da zu sein. Auf diesen Retter dürfen wir hoffen, haben wir vielleicht gehofft, oder vielleicht sollte man auch besser sagen, hat ja Jesus Christus ist auf uns zugegangen und er hat uns gefunden. Es kam letztlich nicht auf unsere Hoffnung an, sondern auf sein Heilshandeln, dass er uns entgegengegangen ist. Das ist das, was Gott für uns tut. Wir haben letztlich nichts Besonderes anzubieten, aber Gott kommt auf uns zu in seiner Liebe, mit seinem Erwählungshandeln, möchte er uns in die Gemeinschaft der Gläubigen hineinrufen. Und ich denke, das ist einfach Grund, sich zu freuen. Jesus Christus, der Heiland dieser Welt, mein Heiland, ganz persönlich. Durch ihn werden wir in diesen Bund, in diese Gemeinschaft aufgenommen. Und deswegen ist Gemeinde auch immer Gemeinde Jesu Christi, nicht Gemeinde Luthers oder Gemeinde von Onken oder Gemeinde einer bestimmten Lehre, sondern wir sind immer Gemeinde Jesu Christi. Er ist das Haupt, das über allem steht. Er ist dieser Erlöser, der Erretter. Er ist dieser Grund, auf dem wir stehen und nichts anderes. Und er ist die Hoffnung, die es uns ein Stück weit zumindest ermöglicht, über den Horizont hinauszuschauen. Wenn wir uns Sorgen machen um unsere Zukunft, um unser Leben, um unsere Gemeinde, Jesus Christus bietet uns diese Hoffnung an, über den Horizont hinauszusehen und darauf zu vertrauen, dass er uns begleitet, so wie er das in der Vergangenheit getan hat, schon mit seinem Volk im Alten Testament. Die Hoffnung des Volkes Israels ist nicht enttäuscht worden. Gott war da. Wir haben das in der Vergangenheit erlebt, dass Gottes Liebe uns trägt, dass unsere Hoffnung, dass unser Glaube, die wir in Gott setzen, dass der nicht enttäuscht wird. Und genauso dürfen wir ja froh in die Zukunft schauen, in dem Wissen, dass Gott da ist, dass unsere Hoffnung nicht enttäuscht wird, dass er mit seiner Liebe uns trägt. Wir sehen nicht, was uns erwartet. Aber wir dürfen diesen kleinen Blick über den Horizont hinaus tun, in dem Wissen, dass Gott, der immer derselbe ist, gestern, heute, morgen, dass der immer da sein wird und dass er uns trägt, so wie wir es auch in der Vergangenheit erfahren haben. Darum nehmt einander an, schließt Paulus hier diesen Abschnitt, wie Christus euch angenommen hat. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben. Ein schöner Abschluss von großartigen Aussagen, die uns Mut machen wollen für die Zukunft. Mut machen wollen, unser Leben zu leben und vorwärts zu gehen. Ich möchte es einfach nochmal betonen an der Stelle. In dem Zusammenhang ist es ja geschrieben worden, einfach in der großen Auseinandersetzung zwischen Juden und Heiden, die sich sicherlich schwer getan haben, also zwischen Juden, Christen und Christen, die aus Rom gestammt haben oder aus anderen Gegenden, in kulturellen und vom Denken her in Unterschieden, die man sich vielleicht größer nicht vorstellen kann. Aber Jesus Christus bindet das zusammen. Und Paulus hat einfach die ganz große Erwartung, dass das, was Jesus Christus erlöst hat, dass das, was Jesus Christus gehört, auch zusammengehört und zusammenlebt und zusammen existieren kann. Darum nehmt einander an. Das ist die Hoffnung, die uns tragen darf, hier in unserem Leben, in unserer Gegenwart. Und das ist die Hoffnung, die uns trägt, auch bei einem kleinen Blick über den Horizont hinaus. Amen. Ich lade uns ein, dass wir eine Gebetsgemeinschaft miteinander haben.